SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Wolfgang Heim.
Die Zeiten früher waren golden. In Berlin konnte Angela Merkel es sich aussuchen, mit wem sie koaliert, und in Stuttgart ging es oft um die Frage absolute Mehrheit, ja oder nein. Die bittere Realität des Jahres 2021 sieht dann allerdings so aus: 2 mal 24,1% für die CDU in Bonn und in Baden-Württemberg. Zeit also für eine Analyse mit dem früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger.
Wir waren eine Regierungsmaschine und der Bürger wusste nicht, was passiert, wenn die CDU erneut stärkste Kraft in der Regierung wird. Außenpolitisch, sicherheitspolitisch, klimapolitisch, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch. Es war zu wenig da. Wir waren ausgeräumt. Laschet wurde zu spät Kandidat. Das Blöde war doch, er wurde im Januar letzten Jahres Parteivorsitzender. Und dann haben er und Markus Söder jeden Tag gesagt, wir werden zum geeigneten Zeitpunkt einen gemeinsamen Vorschlag machen, wer Kanzlerbewerber wird. Und wir als Partei haben uns einschläfern lassen. Wir haben viel zu spät entschieden, wer es macht. Während Olaf Scholz schon längst aufgestellt war, haben wir im Grunde genommen den Wahlkampf verstolpert und kamen dann durch unglückliche Lachszenen anderes mehr nie in die Gänge.
Also ich kann mich noch erinnern, als Olaf Scholz nominiert wurde von seiner Partei sehr früh, da haben auch sehr viele Journalistinnen und sehr viele Journalisten gelacht und fanden das einen absolut gelungenen Scherz, wie eine Partei auf die Idee kommen kann, festgetackert bei 15% einen Kanzlerkandidaten auszurufen. Mhm. Es ist anders gekommen. Eins noch zu Laschet: kann es trotzdem sein, auch wenn er möglicherweise zu spät nominiert worden ist, kann es trotzdem sein, dass dieser eine Karriereschritt der entscheidende zu viel war, wie im Übrigen 4 Jahre davor Martin Schulz für die SPD das auch erleben musste?
Vermutlich ja. Er war Laschet ein erfolgreicher Regierungschef für 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Martin Schulz war ein starker Parlamentspräsident in Straßburg und Brüssel. Und beide haben in die neue Rolle nicht hineingefunden. Armin Laschet hat ein paar Fehler gemacht, aber er hat im Grunde genommen nie die Autorität entwickelt, dass die Menschen ihm Kanzler zugetraut haben. Und Olaf Scholz hat den Amtsbonus eingebracht. Und er hat immer gewusst, wenn die Bürger merken, Merkel tritt ab, erst dann kann er nach vorne treten.
Was Angela Merkel angeht, wird sie in die Geschichte der Union auch als eine Frau eingehen, die ihre Partei in einem desolaten Zustand übergeben hat?
Sie wird zuallererst als Kanzlerin im Geschichtsbuch zu lesen sein, auf Augenhöhe zu Adenauer und Kohl, die Europa zusammengehalten hat. Sie hat Europa in schwierigen Zeiten mit schwierigen Menschen, Orban, Sarkozy, Berlusconi, zusammengehalten. Aber richtig ist, die Gefahr besteht immer, wenn man lange regiert, ist das Kanzleramt quasi auch die Parteizentrale und verkümmert die Partei. Und sie hat, glaube ich, zu wenig getan, um in Köpfen und Programmatik die CDU für die Zeit nach ihrer Kanzlerschaft vorzubereiten.
Günther Oettinger war 5 Jahre CDU-Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Er war fast 10 Jahre EU-Kommissar in Brüssel und er wurde zwischendurch eher unfreiwillig Comedy-Star im Netz.
Also ich war ja 9 Jahre auf dem Gymnasium und musste 9 Jahre Latein lernen. Das war der Wunsch meines Vaters. Dann hatten wir eine Affinität zu Französisch, 7 Jahre Französisch und dann nur 3 Jahre Englisch. Okay. Danach nie gebraucht. Und als Abgeordneten im Landtag Probstufe kein Englisch und als Regierungschef eigentlich auch nicht. Und da kam ich dann
nach Brüssel
und musste dort praktisch Englisch nochmal von Grund auf lernen.
Haben Sie es dann noch mit einem Sprachlehrer oder mit einer Sprachlehrerin gelernt?
Durch eigenes Lesen und Learning by Doing. Ja. Aber klar ist Folgendes: ich spreche nicht Hochdeutsch, ich spreche vielleicht Hochschwäbisch. und ich finde Dialekte auch wertvoll. Ja. Und wenn dann eben ein Schwabe Englisch spricht, ist es nicht das Oxford-Englisch. Ja. Nur wir Deutsche glauben, wir müssten Oxford-Englisch können, während der Spanier ein hartes R einbaut und der Franzose eigentlich am liebsten gar nicht Englisch spricht. Mhm. Da sind wir Streber und deswegen war der Spott eigentlich naheliegend.
Wobei, das muss man auch dazu sagen, fairerweise, Sie werden in die Geschichte eingehen, Englisch sprechenderweise mit diesem einen Satz: We are all sitting in one boat.
Exakt.
Dann hat es mal diplomatische Verwicklungen gegeben, weil sie die Chinesen Schlitzaugen, Schlitzohren genannt haben, mit dem Zusatz, sie würden sich mit schwarzer Schuhcreme die Haare von links nach rechts kämmen. China, das fanden die nicht lustig, diese Äußerung.
Nein, das war auch sehr flapsig. Und das würde ich auch nicht wiederholen. Aber im Kern war es dahinter. Stichwort Schlitzohren. Die Chinesen sind uns strategisch überlegen. Und wir Europäer und wir Deutsche sind naiv. Meine Rede damals war von Respekt, aber auch von dieser Sorge und einer Skizzierung, einer Zuspitzung, einer Verkürzung geprägt.
Aber wenn Sie es gerade ansprechen, glauben Sie, dass Europa diesen Rückstand, den es faktisch ja jetzt schon gibt, wirtschaftlich gesehen zu China, dass Europa diesen Rückstand aufholen kann?
Nur wenn wir mehr forschen, wenn wir uns besser weiterbilden und wenn wir fleißiger werden. Wenn Sie einmal anschauen, wie aus einer Uni in Shanghai junge Menschen kommen und wie sie morgens um 7 Uhr reingehen, strebsam, ehrgeizig. Mhm. Die haben nur ein Ziel, Nummer eins zu werden. Wirtschaftlich, technologisch, auch militärisch. Und wir sind im Grunde genommen eher an Work-Life-Balance interessiert. Uns freut die Rente mit 63. Wir wollen Homeoffice forever. Das heißt, ich mache mir große Sorge, dass Europa nicht genügend strebsam und ehrgeizig ist und innovativ ist. Und durch unsere Demografie, natürlich auch Innovation, ja, bei uns Älteren eher die Ausnahme werden wird.
Um dieses Potpourri von gerade eben nochmal aufzunehmen und abzuschließen, es gibt ein Foto von Ihnen, da haben Sie zwei T-Siebe auf den Augen und hatten auch einen im T.
Nein, das stimmt nicht, das war Fasching, da hatten wir verschiedenste Karneval-, Fasnetz- und Faschingsgruppen in Brüssel eingeladen und abends um 11 die waren alle verkleidet. Ich kam da im Anzug an, haben die mich gebeten, auch eine Mütze aufzusetzen und das T-Sieb. Nur wir freudlosen Stuttgarter sehen darin einen Affront, einen Anschlag auf das Amt.
Professor Ingo Frohböse steht für Sport und Bewegung. Er hat an der Sporthochschule Köln studiert, promoviert und sich habilitiert. Er leitet dort das Zentrum für Gesundheit und das Institut für Bewegungstherapie und Prävention, und er hatte im Gespräch mit Nicole Köster, als es um die Rückenprobleme von so vielen Menschen ging, einen ziemlich einfachen Rat.
Bewegen, bewegen, bewegen. 150 Muskeln wirken auf den Rücken. Und wir wissen, dass die Muskulatur der wichtigste Garant für eine Stabilität des Rückens ist. Also ohne Rückenmuskulatur geht gar nichts.
Und was ganz Spezielles, was Sie vielleicht immer in Ihr Programm einbauen, selbst wenn es nur das Gehen ist, gibt es da was Spezielles?
Ja, sagen wir so. Also asymmetrische Bewegung ist genau richtig, wie Sie gerade sagen. Also Gehen zum Beispiel. Also das oder Radfahren, wunderbar. Gerade die Schlechtwetterecke des Rückens ist ja die Lendenwirbelsäule. Mhm. Und wenn ich dort eine Tretbewegung mache oder eine Gehbewegung mache, wirkt das wunderbar in den inneren Rücken hinein, in den tiefen Rücken hinein. Eine wunderbare Übung. Also viel Bewegung.
Und jetzt ist es gerade so, dass eine andere Volkskrankheit immer mehr auf dem Vormarsch ist, nämlich Erkrankungen rund um den Magen-Darm-Trakt. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Ja, ich glaube, dass erstmal wir den Magen-Darm-Trakt erstmal besser verstehen müssen. Das ist ja der Sitz unseres Immunsystems unter anderem. Dort wird eben ganz viel produziert und also auch was Sensibilitäten für das Immunsystem betrifft, dort findet ganz viel statt. Gerade auch der Darm ist da eine Schaltstelle dafür. Zweitens ist der Stress, findet sich auch dort, wissen wir ja, gerade im Magen-Darm-Trakt sehr häufig wieder.
Reizmagen,
also Darmprobleme beispielsweise, Durchfall, auch klassisch dadurch, dass wir oft gestresst sind. Und das Dritte ist natürlich auch unser Ernährungsverhalten. Auch das ist nicht mehr optimal. Das heißt, wir haben eine deutlich einseitige Ernährung, zuckerhaltige Ernährung. Auch die verändert die Magenstruktur. Und alles drei zusammen, das ist eben ein Problem.
Ja, interessant, dass die Vorbereitung für die Verdauung schon beim Kauen anfängt. Also ich habe mal gehört, 40 Mal sollte man einen Bissen optimalerweise kauen. Ich habe das mal getestet, da ist nur noch Schleim. Also das macht natürlich kein Mensch. Gibt es so eine andere Empfehlung, die realistischer ist?
Na sagen wir so, Slow Food. Also ich glaube, dass wir eben nicht mehr im Gehen essen sollten, was die meisten ja machen. Sondern ich glaube, dass langsames Essen, auf Mäuerchen setzen, das Bütterchen essen, das ist, glaube ich, ganz richtig schon. Also Langsamkeit. Und 20 bis 25 Mal kauen sollte jeder, also sollte schon etwas breiiger werden, denn dort im Mund finden schon bestimmte enzymatische Prozesse, also Umwandlungsprozesse statt. Dann ruhig schlucken, nicht hastig schlucken, langsam kauen, dann dem Magen wirklich ausreichend Zeit geben, mit Flüssigkeit möglicherweise ein wenig auch dem Magen helfen dabei, dass etwas aufgeweicht ist. Und dann einfach auch hier 1000 Schritte nach dem Essen tun, auch das hilft natürlich, weil die Peristaltik des Magens zu stimulieren.
Jetzt fand ich es dennoch interessant, dass Sie sagen, wir messen dem Magen zu viel Bedeutung zu. Warum das denn?
Ja, weil der Magen ist letztendlich nur eine Quetsch. Der quetscht die Nahrung einfach nur, nimmt so die wichtigsten Schadstoffe raus durch die Säure dementsprechend. Also der Magen ist gar nicht so bedeutsam. Er ist quasi nur eine Durchlaufstelle für die Nahrung, bereitet es vor. Die eigentlichen Prozesse finden entweder ganz oben im Mund bereits statt oder eben dann im Darmbereich und dann im Dünndarm natürlich ganz entscheidend.
Wir essen zu viel und wir bewegen uns zu wenig, wir sind zu träge und zu dick und verschieben die guten Vorsätze im Zweifelsfall auf morgen oder übermorgen. Das ist keine besonders originelle Erkenntnis und war dennoch der Ansatz für den Kölner Sportwissenschaftler Professor Ingo Frohböse, ein Programm zu erarbeiten, mit dem wir sowas wie eine Fundamentalfitness erreichen können. Wie es geht, hat er Nicole Köster so erklärt.
Ja, letztendlich muss man einfach wissen, dass die Fitness in den ersten 10 Jahren gelegt wird, unserer Entwicklung. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans ja nimmer mehr. Das ist ein klassischer Spruch. Und wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, gerade auch so lebenslang beim Sport zu bleiben, wenn ich es nicht in den ersten Jahren gelernt habe, dabei zu bleiben. Und leider unterbrechen wir die Fitnessentwicklung, die sportliche Entwicklung, die Bewegungsentwicklung bei vielen Kindern viel zu früh, indem wir sie nicht ausreichend fördern. Und genau das macht Fundamental Fitness. Es führt also quasi zurück in die kindliche Entwicklung und holt das nach, was wir alles versäumt haben.
Also dann stelle ich mir vor, wir fangen mit Krabbeln an.
Ja, das ist sowas. Ist das nicht schön, mal zu krabbeln, zu toben, zu raufen, zu kriechen, zu ziehen und zu drehen? Genau das sind die Bewegungen, auf die alle anderen Bewegungen aufbauen. Ich werde niemals ein guter Tennisspieler werden, wenn ich zum Beispiel nicht mich umzudrehen gelernt habe, also asymmetrisch rechts und links getrennt zu arbeiten.
Tatsächlich war ja das Krabbeln, das Crawling hieß es dann auch vor 1-2 Jahren, mal ein ganz großer Trend. Ist jetzt aber wieder abgeflaut.
Ja, weil es natürlich erstmal für viele Erwachsene sehr ungewohnt ist, das wirklich zu tun. Aber würde ich immer empfehlen. Das bedeutet also, wir haben ja in der Kindheit ganz bestimmte Bewegungsmuster mitbekommen. Und dazu gehört eben das Krabbeln. Dazu gehört das Drehen, das Ziehen, das Kriechen, das Hangen, das Überwinden, das Klettern. Und das machen wir eben nicht. Und wenn wir das aber in der Kindheit auch nicht gemacht haben, dann werden wir bei vielen unserer Bewegungen, auch unserer Fitness eben scheitern.
Wenn Sie jetzt sagen, Hänschen und Hans, haben wir denn überhaupt noch eine Chance, das jetzt alles nachzuholen?
Ja, ich muss mich etwas wieder zurückbegeben, auch zuzulassen in eine kindliche Entwicklung. Das bedeutet also, ja, ich kann lernen. Zum Glück ist der Erwachsene auch kognitiv in der Lage, überzulernen, umzulernen, neu zu lernen. Und genau das macht das Fitnessprogramm. Es ist nie zu spät, mit neuen Dingen zu beginnen.
Vielleicht können wir einfach gerade mal eine Übung beschreiben. Sie hatten zum Beispiel auch was, das fand ich ganz interessant, speziell für Frauen. Mhm. Handstretching kann man ja jetzt hier am Tisch gut machen.
Genau.
Wie sieht das ganz konkret aus?
Also das Entscheidende ist ja letztendlich, dass wir häufig ja immer nur eine Greifbewegung haben. Und dass wir durch diese ständige Greifbewegung niemals in die Lage versetzt werden, also unsere Handfläche auch zu dehnen. Das Gleiche gilt übrigens für die Zehen auch. Ich würde Ihnen immer empfehlen, abends immer Zehen dehnen, Zehen dehnen. Das Gleiche gilt für die Finger. Das heißt also, wenn ich sie immer relativ stark dehne, erstmal einzeln, wird man schon merken, die Handfläche wird sich komplett anders verhalten. Und wenn ich dann nochmal die ganze Handfläche nehme, merke ich, der ganze Unterarm wird sich anders verhalten.
Geht auch gut Druck drauf.
Geht
gleich,
auch gut,
ne?
Druck drauf. Kann man auch zulassen. Ja? Und der gleiche auch für den Daumen auch. Viele haben ja auch Probleme, gerade in diesem Bereich hier unten, wenn man sehr viel arbeitet, auch den Daumen immer mal dehnen, dehnen, dehnen. Da merkt man, es geht bis in den Unterarm hinein. Und das eben wirkt dieser Greifbewegung entgegen. Kann es auch so machen, andersherum. Ja, auch da wird man merken, es geht. Also man braucht richtig Druck drauf. Und das Schöne ist, man kann es länger halten. Man muss nicht sofort loslassen. Nee, man spürt so langsam, aha, es verändert sich was. Ruhig mal 30 Sekunden einfach festhalten.
Frank Bräutigam leitet seit mehr als 10 Jahren die ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Und er war in dieser Woche Leute-Gast bei uns in Stuttgart. Auch für ihn, für Frank Bräutigam, war beruflich gesehen Corona das absolute Top-Thema der letzten beiden Jahre. Was darf die Politik und was darf sie nicht? Welche Maßnahmen und Einschränkungen sind zumutbar und verhältnismäßig? Und wie vor allem finden wir den Weg wieder zurück?
Vom ersten Moment an, als die Pandemie so richtig losging, hat Corona auch das Recht dominiert. Mhm. Da ging es ja ganz schnell los mit den Schulschließungen und den Ausgangsbeschränkungen. Und es geht jetzt weiter mit so schwierigen Themen wie der Triage, wo es ein großes Urteil gab. Und natürlich die Impfpflicht dominiert gerade diese Diskussion rauf und runter. Bis hin zu den Corona-Spaziergängen in Anführungszeichen, war ja eben auch in den Nachrichten heute schon Thema. Und also das dominiert unsere Arbeit auch beim Thema Recht, so wie es die ganze Gesellschaft dominiert.
Die juristisch problematischste Geschichte der letzten 2 Jahre, was würde Ihnen da einfallen?
Ich fand die Situation, als es im Frühjahr so Ausgangsbeschränkungen gab, also spät abends zwar, aber da hieß es, man durfte sein Haus nicht mehr verlassen, auch nicht zu einem Spaziergang oder so. Klar, man wollte Kontakte beschränken, dass man nicht woanders wieder reingeht. Also die Gedanken dahinter der Politik habe ich schon verstanden, aber so abends, auch wenn es spät ist, einmal um den Block gehen zu dürfen, ich finde, das muss einfach weiter möglich sein.
Wenn ich das ergänzen darf, die abgesperrten Kinderspielplätze beispielsweise?
Auch das, wobei man natürlich dazu sagen muss, auch gerade in der Anfangsphase der Pandemie, und da waren die ja abgesperrt, war auch die Politik unsicher. Und diese gewisse Unsicherheit, die kann man, glaube ich, auch niemandem verdenken. Also das merke ich auch an meiner Arbeit. Es ist so viel Neuland an Fragen auch. Auch diese ganzen Rechtsfragen sind ja nicht abschließend geklärt, wie eine Impfpflicht zum Beispiel. So dass man da auch manchmal den Mut haben muss zu sagen, okay, da wussten wir etwas noch nicht, da entwickelt sich etwas weiter.
Diese Unsicherheit hat sie auch und gibt es die möglicherweise bis heute auch bei der Justiz?
Die gibt es bis heute bei der Justiz. Also gerade wenn das Verfassungsgericht in den letzten Monaten diese Bundesnotbremse, wo diese ganzen Maßnahmen drin waren, auch die Ausgangsbeschränkungen, geprüft hat, dann hatte ich den Eindruck, war für die Richterinnen und Richter ganz wichtig zu wissen, was bringen die denn überhaupt? Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, sagt uns doch mal, was das bringt. Wir sind bei diesen Fakten unsicher. Also das dominiert sowohl die Politik als auch die Justiz, weil man braucht ja schon eine gewisse Grundlage, um daran heraus die rechtlichen Schlüsse zu ziehen, wo die Grenzen verlaufen, das, was der Staat darf.
War das Verfassungsgericht Ihrer Einschätzung nach in den letzten 2 Jahren zu zögerlich?
Es hat hart gearbeitet, das weiß ich, aber es war aus meiner Sicht nicht präsent genug in dieser Debatte um die Grundrechte. Es ist ja völlig klar, wenn wir so eine Pandemie haben, dass der Staat dann auch eine Menge Rechte hat, um Grundrechte zu beschränken, weil es dafür gute Gründe gibt, aber es eben auch Grenzen gibt. Und als dann so im Frühjahr letzten Jahres diese Bundesnotbremse da war und die Diskussion so hochschnellte, hätte ich mir gewünscht, dass etwas schneller als erst 6 bis 8 Monate nachher gewisse Leitlinien für möglichst viele Themen aufgestellt wurden. Die gab es für bestimmte Bereiche, bei Versammlungen, für Gottesdienste. Ich will das nicht alles über einen Kamm scheren. Aber da hätte ich mir persönlich früher klarere Leitlinien gewünscht. Die gibt es inzwischen und es ist nicht so, dass die Arbeit eingestellt haben. Im Gegenteil, die haben auch Tag und Nacht wie so viele gerade gearbeitet.
Frank Bräutigam ist promovierter Jurist, SWR-Journalist und Leiter der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Als er in dieser Woche bei uns war, ging es um Impfpflicht und Triage. Es ging um Freiheitseinschränkungen und Abstandsregeln in Zeiten von Corona und natürlich auch um Fragen und Anregungen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Kann man beispielsweise Ungeimpften in Krankenhäusern den Job verbieten, wenn es dadurch zu einer Unterversorgung von Patienten kommt?
Also ich kann mir vorstellen, dass die Behörden das genau verfolgen, weil die haben da natürlich einen gewissen Ermessensspielraum. Und wenn die merken, jetzt geht alles den Bach runter, werden die da vielleicht auch erstmal nicht so streng reagieren. Also diesen Spielraum gibt es, aber es ist komplettes Neuland und es ist sehr spannend, was da passieren wird, wie viele sich dann vielleicht durch diese Pflicht und die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust vielleicht doch überzeugen lassen oder wie viele das wirklich durchziehen und die andere Seite, die Arbeitgeber, das Problem bekommen. Ich bin da sehr gespannt.
Dann gibt es viele Fragen, wie man das alles im Detail ausgestalten kann angesichts einer Vielzahl auch von Impfdurchbrüchen, angesichts einer fraglichen, in jedem Fall nicht 100% Wirksamkeit von Impfstoffen, auch angesichts von Medikamenten, die möglicherweise bald eine Alternative für die Impfung werden.
Ja, sind 2 wichtige Punkte, die der Gesetzgeber einfach prüfen muss. Diese Frage Impfdurchbrüche, das ist unter diesem Punkt, ist eine Impfpflicht überhaupt geeignet, um die Pandemie zu bekämpfen? So, und da muss der Gesetzgeber sich dann einfach wissenschaftlichen Rat holen. Und womöglich sagen die, aber das ist nicht meine Baustelle, ja, es gibt Impfdurchbrüche, aber der Impfstoff ist trotzdem noch sehr wirksam, nicht ganz wirksam. Und da muss die Politik entscheiden, reicht uns das aus? Dann sagen wir doch, aber eine ganze Menge bringt es zumindest. Und deswegen ist das unser Argument. Diese Argumente, dass es vielleicht rechtlich möglich ist, hier heißt ja nicht zwingend, dass die Politik diese Impfpflicht auch wirklich macht. Das sind ja auch zwei Baustellen, das Recht und ob die Politik vielleicht Gründe findet, es nicht zu machen. Die zweite Frage war die nach den Medikamenten. Das fällt so in diese Schublade, über die wir eben schon gesprochen haben. Man muss immer wieder überprüfen, sollte man dieses Gesetz machen. Braucht man es noch? Also sollten wir mal ein Medikament haben, das ganz schnell das heilt und die Impfpflicht ist nicht mehr nötig, muss der Gesetzgeber so einen harten Eingriff dann auch wieder sofort in Frage stellen.
Dann macht eine SWR1-Hörerin einen Vorschlag, den, wenn ich mich richtig erinnere, Boris Palmer so oder so ähnlich auch schon gemacht hat. Ungeimpfte sollten freiwillig auf die Behandlung in Intensivstationen verzichten für den Fall, dass sie Corona bekommen.
Da ist das Wort freiwillig und da kann ich jetzt schwer einschätzen, wie hoch da die Bereitschaft wäre. Also wer das dann macht, dann ist das eine freie Entscheidung. Man kann ja auch Patientenverfügung treffen und so weiter. Ob die Quote dann so hoch sein wird,
das bin ich mir etwas unsicher. Das wage ich auch zu bezweifeln. Also man müsste es ja vorab schriftlich niederlegen letztlich für diesen Fall X.
Schwierig.
Ganz schwierig. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und deshalb war Professor Jörg Heil in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Heil ist Leiter des Universitätsbrustzentrums Heidelberg. Er ist ein exzellenter Experte auch für die Frage, die sich nach einer Brustamputation stellt. Brustneuaufbau, ja oder nein?
Je weniger komplex eine Operation, desto weniger Risiken hat sie. Und das trifft für eine Brustrekonstruktion auch zu. Je mehr sie machen, desto höher sind Wundheilungsstörungswahrscheinlichkeiten und sonstige Komplikationen. Das ist die eine Seite. Aber man würde zu kurz greifen, wenn man nur die betrachtete, weil natürlich die Brust als optisches Organ für das Selbstbild vieler Frauen was ganz, ganz Wichtiges ist. Und das muss man ins Verhältnis setzen. Man muss sich fragen, wie sehr tangiert es Sie als Person, wenn Sie jetzt einseitig oder beidseitig keine Brust mehr hätten. Und da gibt es Frauen, die gleich sagen, das können Sie überhaupt nicht vorstellen. Und dann haben wir mittlerweile Methoden, mit denen wir, glaube ich, sehr gut helfen können und auch mit vergleichsweise geringem Risiko. Und dann gibt es andere Frauen, die sich das durch den Kopf gehen lassen und einfach überlegen, wie sie damit umgehen.
Was ich Ihrer Antwort dennoch entnehme, dass es durchaus ein erhöhtes Risiko gibt, wenn eine Rekonstruktion erfolgt.
Genau, es gibt kein erhöhtes Krebsrisiko und auch keine schlechtere diagnostische Überwachbarkeit. Das sind immer so Fragen, die kommen. Aber es gibt ein erhöhtes operatives Risiko für Nachblutungen, für Wundheilungsstörungen, für Nachfolgeoperationen. Das ist ganz eindeutig klar. Die Frage, wie stark fällt das ins Gewicht? Und das wiederum hängt von den Präferenzen dieser Frau ab.
Ja, das ist dann am Ende immer eine individuelle Entscheidung. Sie wollen jetzt Patientinnen unterstützen, Übertherapien zu vermeiden. Großes Thema. Wie gehen Sie das an?
Ja, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und zwar ist es gerade deswegen ein Thema, weil es ja darum geht, Übertherapie zu vermeiden und gleichzeitig die wunderbaren Erkenntnisse und Erfolge, die wir die letzten Jahre und Jahrzehnte hatten, nicht aufs Spiel zu setzen. Wir wollen gleich viele Frauen heilen. Wir wollen aber möglichst den Preis dafür verringern. Den Preis negativer Nebenwirkungen, langfristiger Schäden, die durch Operationen, Strahlentherapie, Chemotherapie erreicht werden. Und das zu untersuchen in verschiedenen Situationen ist eine Riesenherausforderung, methodisch, wissenschaftlich, aber auch Frauen für solche Studien zu begeistern und für solche Studien auch zu gewinnen.
Das heißt, weil ansonsten die Haltung da ist, dann lieber mehr entfernen, das ist dann sicherer? Oder wie kann ich Sie da verstehen?
Korrekt. Also der Regelfall ist der, dass man Frauen Menschen gegenüber hat, die in gerade der Situation große Angst haben, die alles tun wollen, um nicht wieder zu erkranken. Und dieses Motto, mehr ist mehr, ist sehr stark in uns allen, glaube ich, verankert. Und natürlich gibt es auch die andere Frau, die damit sehr, sehr differenziert umgeht und vielleicht im Gegenteil sagt, naja, bevor ich mir jetzt die Brust entfernen lasse, dafür, dass sie mir sagen, ich habe sowieso ein Risiko von unter 5% wieder zu erkranken, dann lasse ich das erstmal bleiben.
Eine Ballonfahrt, ein Tandemsprung, ein Fußballspiel, ein Berggipfel, ein Treffen mit einem Star. Das alles sind Wünsche von Kindern und Jugendlichen, die schwer und schwerst krank sind. Und Vera Röttgering erfüllt seit 30 Jahren diese Wünsche. Vera Röttgering ist die Gründerin und die Leiterin des Vereins Herzenswünsche e.V. Am Freitag war sie in Leute zu Gast bei Jens Wolters und erzählte, wie die Idee für Herzenswünsche entstand.
Das war meine beste Freundin, die schwer an Krebs erkrankt war. Und sie hat lange in der Klinik da gelegen und hat gekämpft. Und irgendwann sagte sie, ich werde das nicht schaffen oder ich brauche ein Ziel, um wieder gesund zu werden. Und sie wusste nicht, was das für ein Ziel sein sollte. Und sie war eine gute Golfspielerin. Und da dachte ich, na, so eine Runde mit Bernhard Langer vielleicht, nicht? Aber wie kommt man an den dran? Das ist ja wohl nicht zu machen. Aber irgendwo saß da jetzt schon mal so ein Saatkorn. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann hat mein Mann mir in der Zeitung, ich habe dir von dem Besuch erzählt, und dann sagt er, du guck mal, hier in Amerika gibt's sowas. Das heißt Make-A-Wish. Und das aber für Kinder, also nicht für Erwachsene. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, aber der Ansatz ist gut. Also habe ich das ausgeschnitten, habe das der Annette dann mitgebracht, habe gesagt, du hast da was gesagt, schau mal. Da explodierte sie. Da sage ich, du, das ist aber nicht für Erwachsene. Also es ist für Kinder. Ja, das ist doch vollkommen wurscht. Da bin ich dabei. Komm, das such dir Freundinnen und ich habe ganz viele Kontakte. Ich kann dir ganz viele Türen öffnen. Und plötzlich hatten wir ein Thema. Und dann sage ich, wie wollen wir vorgehen? Ja, wir suchen uns zuverlässige Menschen, ja, die den Weg mit uns gehen. Es gibt ja leider gar kein Buch, wie gründe ich einen Verein? Nicht? Da muss man sich durchwurschteln. Ja. Und es waren ganz viele sofort interessiert.
Es geht um den einen guten Moment, den einen schönen Moment, den man noch sozusagen realisieren möchte.
Ja.
Und wie viel Arbeit steckt da drin? Weil ich kann mir vorstellen, dass das hat ja auch ihr, diese Idee dann umzusetzen, ihr Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt.
Ja, ich habe gedacht, das ist so ein Job von 9 bis 12 und dann gehe ich in den Garten oder sonst was. Aber dem war nicht so. Das habe ich schnell gemerkt. Da sind dann auch private Tränen gelaufen, weil mein Mann sagt, du hast hier aber auch 2 erwachsene Söhne und wir wollen auch manchmal was zu essen haben, nun mach mal. Aber das haben wir dann gut geklärt und dann war ich frei für die Aufgabe.
Wie sieht der Garten mittlerweile aus, wenn Sie kaum Zeit für den haben?
Ich hatte was am Rücken und deswegen habe ich das dann ganz gelassen.
Okay, ja. Gut. Aber das ist ja auch, der Verein Herzenswünsche geht ja über die Grenzen Münsters hinaus und das wahrscheinlich relativ schnell. Da sind Sie zu Hause. Wie hat sich das Ganze entwickelt?
Ja, da sind die Ärzte schuld. Die haben, wenn die sich irgendwo treffen, dann sagen die, also du, bei uns da gibt's sowas und das finden wir ganz toll und das hilft und da haben wir uns eingeklinkt, wir sind da im Beirat und so weiter und plötzlich kriegten wir ganz viele Anrufe aus ganz vielen Kliniken. Hör mal, habt ihr die Kapazität? Gibt's da jemanden, der hier in der Nähe wohnt, der uns besuchen kann, der dann eben dieses Projekt dann hier ansässig machen kann?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.